Es geht los, Steven, jo, erzählt paar Anekdoten.
Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden.
Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viel nicht bockt.
Doch was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsch dir viel Spaß
mit dem Meister des Gewissenworts.
Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zu Stevenio Talks 520. 520? Das kann nicht sein, oder? 520? Tja, 519 war eine Sonderausgabe mit dazu. Ja, ist tatsächlich 520. Lecco mio fetto. Ach, ihr Lieben, ey, was macht das Leben bei diesem Wetter Spaß? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so toll ist, aber wir haben jetzt wirklich, ja, ich weiß gar nicht, also gefühlt den ganzen März und eine Woche im Osterferien hatten wir Regen, aber sonst immer Sonne. Gefühlt haben wir 2 Monate Sonne hinter uns. Und es macht mit einem was. Es ist eine andere Lebensqualität. Man lebt förmlich auf. Und mit Kind finde ich besonders, weil man halt, ja, also den ganzen Winter, es hat ja bei uns wirklich 6 Monate durchgeregnet gefühlt oder mindestens 5. Immer graue Suppe irgendwie und ach, man quält sich dann raus irgendwie, ne? Weil man ja nicht den ganzen Tag drin sitzen kann, weil das Kind, wir haben halt, Leo ist halt ein Draußenkind. Und wenn der zu lange drinne ist, dann wird halt unleidlich. So, das heißt, immer raus mit ihm und ach, dann bei Regen und ja. Und dann hat das arme Kind kalte Hände, will aber keine Handschuhe anziehen und noch so warm angezogen, aber friert. Das macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach keine Lebensqualität. Und jetzt ist so, wir sind quasi gefühlt den ganzen Tag draußen, entweder mit Mama oder mit Papa. Und das ist so viel entspannender als dieser eklige Winter. Also auch was die ganze familiäre Situation angeht, leben wir gerade richtig auf. Also Wahnsinn. Das tut mir persönlich extrem gut. Heute war bei mir an der Schule Girls and Boys Day. Das heißt, die Kids waren größtenteils in irgendwelchen Betrieben für einen Tag, 5., 6. Klasse. Und ich habe ja, wie ihr wisst, eine 5. Sportklasse. Und ja, ich habe dann die Überbleibsel genommen, weil die anderen Lehrer alle keinen Bock hatten. Kann man so nicht sagen, aber schon so, ja, was sollen wir denn jetzt mit den paar People anfangen? Habe ich gesagt, naja, nicht bei allen. Manche kamen auch zu mir und kannst du nicht, würdest du nicht. Aber manche habe ich auch gesagt, komm. Habe ich dann so für mich hingedacht, wenn ihr alle nicht abliefert, macht Krömer das. Das heißt, ich habe alle 5 Klässler eingesammelt und mit denen draußen Sport gemacht. Und es war wieder so dieser Moment, bei allem Frust, den man momentan als Lehrer hat. Und als Lehrer ist es momentan wirklich, wirklich anstrengend. Ich weiß, ihr könnt das nicht mehr hören. Natürlich auch andere Berufe unter Corona gelitten haben, aber wir haben noch nicht mal Corona irgendwie so richtig überstanden, ganz im Gegenteil. Bei uns fallen sie momentan wie die Fliegen um, ist ja klar. Gibt keine Tests mehr, gibt keine Maskenpflicht mehr. Wie vorausgesagt von mir. Und nebenbei müssen wir auch noch mit den ukrainischen Flüchtlingen klarkommen. Das klingt so blöd, das zu sagen, aber es ist ja wirklich so. Ich habe jetzt in meiner Klasse, in meiner 5. Klasse, 2 neue Schüler. Einen jungen Mann aus dem Irak und eine junge Dame aus der Ukraine. Und das mit Händen und Füßen irgendwie, man will denen ja auch gerecht werden und die nicht nur aufbewahren. Und das ist schwierig. Ich habe zum Glück einen Deutsch-Russen in der Klasse, der immer übersetzt, weil die sprechen natürlich kein Deutsch. Und Englisch nur ganz wenig. Und ja, mit Händen und Füßen seht ihr so eine Übersetzungs-App dabei, wo man halt so reinredet und das Ganze dann irgendwie wahlweise auf Kyrillisch oder auf Deutsch ausgegeben wird. Das ist ja wirklich sehr fordernd. Ja, ich bin der Ansicht, dass das so, ehrlich gesagt, sehr sinnfrei ist. Aber ja, das ist halt dann so gewünscht von der Politik und den Behörden. So, ja, macht ihr mal das Übliche, keine Konzepte, einfach macht ihr mal, werden bei uns abgeladen. Wenn es nach mir ginge, würde es dafür DATS-Klassen geben und die würden nichts anderes als Deutsch lernen. So, das ist erstmal das Wichtigste, finde ich persönlich. Diese soziale Interaktion, ja, aber ja, aufgrund der Sprachbarriere sind solche Jungen und Damen halt dann auch so ein bisschen ausgegrenzt. Ja, von daher, das ist halt echt schwierig. Ja, nur ganz kurz. Was ich eigentlich erzählen wollte, war irgendwie, was für einen tollen Tag ich hatte. Ich habe dann alle 5 Klässler genommen und habe draußen, wir haben eine große Sportanlage zum Glück, habe Sport gemacht bei strahlendem Sonnenschein. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben zuerst Indiaka gespielt. Das ist dieser gelbe Schaumstoffball mit den roten Federn hinten drin. Kennt ihr vielleicht aus eurem Sportunterricht noch? Und wir machen dann immer so Wettbewerbe, wer es am meisten schafft, den Ball in der Luft zu halten. Und da habe ich ordentlich mitgemacht. Das war richtig toll. Danach haben wir noch Frisbee gespielt. Meine Klasse kann das schon, aber die anderen halt nicht. Da haben wir Vorhand und Rückhand beim Frisbee. Vorhand ist ja richtig schwierig. Und dann haben wir noch Ultimate Frisbee gespielt. Und es war einfach ein traumhafter Tag. Ich sage es euch. Prost. Nebenbei, ich glaube, ihr hört es nicht, weil mein Mikro nur die unmittelbare Nähe annimmt, akustisch. Nebenbei läuft mein 3D-Drucker. Ich drucke ganz fleißig neue Töpfe aus, weil Leo und ich ja irgendwie ins Gärtner-Business eingestiegen sind. Und auch ganz viele Leo liebt halt Sonnenblumen genauso wie ich. Und wir züchten gerade ganz viele Sonnenblumen, dafür brauchen wir große Töpfe. Also ich drucke ganz viele von diesen Self-Watering Blumentöpfen aus, die fantastisch sind. Also mir geht's ganz gut. Ist eine schöne Zeit aktuell. Auf der anderen Seite habe ich immer schlechtes Gewissen wegen euch. Das muss ich auch sagen. Irgendwie der Stream war ganz toll, aber ja, es ist alles nicht so einfach. Ich würde euch das gerne, die Problematik gerne darlegen, aber das geht leider nicht. Und ich versuche das irgendwie hinzukriegen, dass ich demnächst wieder öfter streamen kann. Ansonsten, habe ich heute diese Woche den Podcast einfach völlig vergessen. Also es ist ja jetzt, wo ich ihn aufnehme, ist Donnerstag. Normalerweise nehme ich ja immer Montag oder Dienstag auf meinem Podcast, damit auch meine Patrons den Tag früher bekommen. Diese Woche war es so, ich fuhr gerade von der Arbeit nach Hause. Ich fahre immer so eine Dreiviertelstunde, hörte irgendwie das Audiobook von Kinder des Nebels, was irgendwie von Tag zu Tag spannender wird irgendwie. Und dann habe ich so einen schönen Gedanken gehabt. Und dann habe ich so gedacht, ja, das musst du unbedingt im Podcast erzählen. Und dann fiel mir auf, ey, du hast ja diese Woche noch gar keinen Podcast aufgenommen. Wie kann das denn passieren? Also, da sieht man mal, wie senil ich schon bin, ne? Also, keine Ahnung. Montag habe ich mir gedacht, ja, okay, nimmst du morgen auf, heute ist stressig. Und dann habe ich es einfach vergessen. Vergessen! Komplett. Also, ich nehme noch einen Schluck aus meinem Dirty, ihr Lieben. Ich habe ein paar Sachen auf meiner Liste. Wenn ich ganz ehrlich habe ich nicht so Bock, drüber zu reden. Weil mich dieser ganze Klassenkampf, muss man ja fast schon sagen, ja, Klassenkampf ist es ja nicht, aber dieser Kampf, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken von links und rechts, extrem ermüdet und mir auch auf den Sack geht und ich ja, was Meinung angeht, mal in der Bubble mich bewege und mal in der, das geht, mag man kaum glauben. Man kann ja sagen, man ist fürs Impfen und fürs Boostern und man kann gleichzeitig sagen, mir geht die woke Einhorn-Bubble unglaublich auf den Sack. Das geht, ja? Ja, es gibt auch Grautöne. Es gibt nicht nur irgendwie, du musst in allem meiner Meinung sein, sonst bist du der Feind. Es geht auch was dazwischen. Ja, ein gewisser Elon Musk hat in der Woche Twitter gekauft für 40 Milliarden. Ihr wisst, ich bin ein Elon Musk-Fanboy. Ich habe heute eine sehr ausführliche Diskussion mit einem sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegen geführt, dem Philipp, bei mir im Kollegium. Auch ein Nerd, auch ein Gamer. Ganz, ganz toller Typ. Er hört meinen Podcast nicht, deshalb kann ich jetzt hier Lobeshymnen über ihn erzählen. Wir haben über Elon Musk generell gesprochen und was mich so ein bisschen stört, ist dieses, ich bin auch ein Fanboy, das wisst ihr ja, aber mich stört dieses, was jetzt gerade irgendwie in der Woken-Bubble abgeht, dieses irgendwie, er ist jetzt literary, er ist Hitler. Er ist irgendwie gleich Hitler. Weil er ist jetzt ein rechter Hetzer und so weiter. Also man muss ganz klar sagen, dass er viel Scheiße labert, auch sehr oft gerade bei Twitter ein Troll ist. Und auch viele Dinge gemacht hat, wo man sagen würde, ja, das macht man nicht, das ist nicht cool. Zum Beispiel dieses ganze Gewerkschaftsding bei Tesla und so. Also er ist nicht perfekt, das ist keine Frage. Auch in Sachen Corona war er kritisch, als jemand, der so in der Wirtschaft drinne ist irgendwie und natürlich massiv blutet. Wenn es Lockdowns gibt, versteht man das irgendwie? Ich teile das nicht, das wisst ihr. Ich bin, was Corona angeht, ja sehr ja, vorsichtig und fast schon radikal in Bezug auf Schutzmaßnahmen. Das wisst ihr, also da bin ich hundertprozentig nicht bei ihm. Aber es soll ja Leute geben, die können da ja auch differenzieren. Es soll ja Leute geben, die irgendwie auch mal eine andere Meinung akzeptieren und trotzdem nicht den Typen scheiße finden. Das geht, ja? Also man kann auch Leute mögen, die nicht mit einem in allem einer Meinung sind. Das ist in dieser Zeit gar nicht mehr selbstverständlich. Ja, also ich erwähne es nur mal so nebenbei. Sorry, es ist so warm. Und was ich damit sagen will, ist, dass man bei aller Kritik an Elon Musk, die durchaus berechtigt ist, nicht vergessen darf, was der Typ auch für die Menschheit getan hat. Ja, also man neigt immer dazu, irgendwie nur das Negative. Elon Musk ist ein Visionär und ich glaube, dass die Grenze zwischen Visionär und Wahnsinn sehr fließend sind, ja. Dass der Typ eine Macke hat und viele komische Sachen macht, würde ich niemals abstreiten. Aber man darf nicht vergessen. Also ich möchte einfach mal sagen, dass ich nicht glaube, dass dieses ganze Elektroauto, die ganze Entwicklung und das ganze Vorantreiben dieser ganzen Sache ohne sein Engagement mit Tesla so weit wäre, wie es jetzt ist. Kann man natürlich abstreiten, irgendwann man ihn nicht mag, aber wenn man da halbwegs neutral ist, muss man das einfach anerkennen. Also ohne ihn, wer weiß, ob wir überhaupt schon Elektroautos fahren würden. Ja, also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Genauso, gut, über PayPal brauchen wir jetzt nicht reden irgendwie. Das ist jetzt, obwohl es ist auch sehr bequem, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber das würde ich jetzt mal nicht unter seinen großen Siegen verbuchen, aber auf jeden Fall SpaceX. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal in den USA war und ich mit Sascha das NASA-Museum dahin angeschaut habe, und er mir erklärt hat, irgendwie, ja, es hat sich niemand mehr in den USA für Raumfahrt interessiert, irgendwie, die Gelder wurden gekürzt. Und Elon Musk hat halt die Raumfahrt wieder cool gemacht mit SpaceX. Und da läuft ja jetzt so viel, ich erinnere nur an das ganze Satelliteninternet, was ja jetzt auch in der Ukraine einfach sehr, sehr nützlich ist. Ne? Wenn man irgendwie von einem abgeschnitten ist, irgendwie jetzt quasi so ein Weltrauminternet zu haben. Und was man auch nicht ignorieren darf bei Elon Musk ist, dass der halt sehr viele Aktionen, ich will nicht sagen, zum Wohle der Menschheit macht. Also, viele kriegen es ja nicht mit. Ich lese es nicht. Also, dieser ganzen Elon Musk ist der Teufel und ja, ich bin Analphabet. Also, dieses ganze Elon Musk ist der Teufel. Der macht halt auch viele coole Sachen. Gerade auch im Bereich irgendwie Klima und so, ne? Und das vergisst man immer so schnell. Der hat einen Wettbewerb gestartet, hat gesagt, Leute, pass mal auf, wir haben definitiv irgendwie ein Klimaproblem oder ein CO2-Problem. Ich starte jetzt einen Wettbewerb, wo ich einfach junge Forscher oder generell jemand, der Bock hat, sich da was auszudenken. Es geht einfach darum, wie kriege ich halbwegs bezahlbar und umsetzbar CO2 aus der Atmosphäre. Der Gewinner kriegt 50 Millionen, bam. Ich nehme mir am Ende, nach einem Jahr gucken wir, die 10 erfolgreichsten Ideen werden subventioniert, die kriegen von mir einen bestimmten Millionenbetrag, damit sie ihre Ideen umsetzen können. Und der Gewinner kriegt 50 Millionen, der zweite 30 Millionen, ich glaube, der dritte 20 Millionen. So. Also, auch das, auch sowas ist nicht selbstverständlich. Also, ja, er ist ein, Philipp hat gesagt heute, erinnert ihn ein bisschen an einen Bond-Bösewicht. Aber der macht halt auch viele Dinge, die auch in Bezug auf die Zukunft der Menschheit gar nicht so unwichtig sind. Ne? Das Elektroauto, das müsst ihr eigentlich irgendwie zumindest die Klimabubble und diesen Wettbewerb müssen die eigentlich cool finden. Mich wundert, dass der so negativ wäre, aber es ist ja auch so, ist so typisch Mensch, ne? Jemand, der so extrem reich ist und so weiter, den muss man Kacke finden. Ja gut, aber er, ja. Und auch die ganze Berichterstattung ist halt einfach so. Ich erinnere nur an dieses ganze Tesla-Werk in Brandenburg. Die Berichte gingen immer davon aus, ja, und Tesla, das ganze Wasser in der Region oder da, wo die Fabrik ist, das benutzen die. Und das ist so wichtig dafür, die Menschen. Und der ganze Boden wird abgeholzt. Bei dieser ganzen Berichterstattung wird überhaupt nicht erwähnt. Ich erinnere nur an diesen Extra-3-Beitrag, der sehr, sehr neutral da war, dass dieser ganze Bereich, wo die Fabrik gebaut haben, der ist richtig stark belastet mit Schwermetallen und Das Wasser ist kann da nicht mehr benutzt werden, weil es ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, irgendwelche Chemikalien, was weiß ich was. Das heißt, dieser ganze Bereich da ist eh tot. Da kannst du eh nichts anderes mitmachen. So, von daher, also darum zu jammern und sagen, ja, und er macht hier die Natur kaputt und so weiter. Er benutzt da das Wasser, ja, weil der Boden hochgradig verpestet ist und weil das eine gute innovative Möglichkeit ist, diesen Bereich trotzdem noch zu nutzen. Aber das kommt natürlich im Keim oder in vielen Presseberichten nicht vor. Da heißt es nur, der böse Musk zerstört die Umwelt. Falls ihr mir das nicht glaubt, googelt mal irgendwie Musk, Tesla, Fabrik, Extra 3. Der Beitrag ist sehr, sehr informativ. So, und von daher hat man immer sehr das Gefühl, dass generell die Autolobby in Deutschland, die sehr, sehr stark ist, irgendwie da extra ihre Finger drin hat und extra so berichtet irgendwie, weil Elon Musk mit Tesla ihnen ein Dorn im Auge ist. Vor allen Dingen im eigenen Land. Ein Schelm, wer da Böses denkt, ne? Wie dem auch sei, also was Twitter angeht, ist es so, dass er gesagt hat, er will die Meinungsfreiheit zurückbringen. Natürlich ist das so eine Horrorvision für viele, weil alle denken irgendwie, ja, jetzt darf Trump wieder seine Scheiße da posten und so weiter. Und ich finde, so eine, also jemand wie Trump ist natürlich jemand, der zündelt, der auch oft Öl ins Feuer gießt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, kann es richtig sein, solche Leute zum Schweigen zu bringen? Wisst ihr, wie ich das meine? Ich meine, ihr wisst, dass ich Trump wie die Pest hasse und ihn für einen, ich will nicht sagen Kriegstreiber, aber für einen Tyrannen halte, der auf gar keinen Fall irgendwie so viel Macht haben sollte, wie er hatte, yada yada. Aber ich frage mich immer, muss unsere Demokratie nicht solche Leute auch aushalten? Kann es eine Lösung sein, dass solche Leute irgendwie zum Schweigen gebracht werden oder gemutet oder geblockt werden oder gebannt werden? Ist das nicht eigentlich Segel in die Winde der ganzen Verschwörungstheoretiker, solche Leute dann immer irgendwie mundtot zu machen? Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und also es wird ihm in vielen Ländern nicht übrig bringen, selbst wenn Musk sagt, okay, Trump wird entbannt und jeder darf jetzt wieder schreiben. Dieses Drama vom gut alten Balle in den Comments, habe ich auch ein bisschen drüber geärgert, dieses Jahr, und dann gibt's wieder Todeslisten irgendwie, so ist halt Quatsch. Also das strafrechtlich, also es gibt immer noch das Netzdurchsetzungsgesetz, hier zumindest in Deutschland, und es dürfen einfach gewisse Dinge gar nicht da drinne stehen. Und da kann Musk Sema sagen, irgendwie Freedom of Speech, und ich will das nicht mehr zensieren. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, weil sonst wird seine Plattform einfach dicht gemacht in Deutschland. Das heißt, er muss zu einem gewissen Maße moderieren und auch Leute blocken und zensieren, dessen Posts den geltenden Gesetzen widersprechen. Ja, also dieses Gelaber, wir werden alle sterben, und da irgendwie wird Trump dann Twitter übernehmen und wird Auftragsmorde irgendwie über Twitter posten, ist halt Quatsch. Das ist halt einfach, das ist halt Drama. Das ist halt Drama-Gelaber. Was so die reine Funktionalität von Twitter angeht, glaube ich, dass Elon Musk, er weiß einfach, wer der Babbo ist, beziehungsweise er weiß auch, wo der Hammer hängt und wie Dinge gut und schlecht sind. Das hat er einfach sehr, sehr oft bewiesen, siehe PayPal. Von daher gehe ich davon aus, dass er Twitter besser machen wird, von der reinen Funktionalität. Ein Edit-Button wünscht sich die Twitter-User seit ever. Und das Geheule dann von den Leuten, nein, und dann kann man nachträglich seine Posts ändern. Auch da mal wieder der Beweis, dass es mehr um das Mimimimi geht, als sich damit vernünftig auseinanderzusetzen. Weil ein Edit-Button soll halt nicht dauerhaft der Edit-Button sein, sondern einfach irgendwie ein paar Minuten, ja? Weil man irgendwie einen Fehler sieht und dann den Post nicht löschen muss, ihr wisst das selber, und ihn neu schreiben muss. Ein Edit-Button, der ein paar Minuten aktiv ist. Und ich glaube generell, dass es da einfach viele sinnvolle, gute Veränderungen geben wird. So, was das Politische angeht, Freedom of Speech, Zensur und Meinungsfreiheit, das werden wir noch abwarten. Aber ich persönlich finde es immer problematisch, vorher dann schon rumzuweinen und ey, sorry, aber die Woke-Bubble, irgendwie das Gelaber und dieses, ja, also, wenn jetzt Elon Musk Twitter gekauft hat, dann gehe ich irgendwie auf eine andere Plattform. Dieses, oh, ja, dann geh doch, Alter. Dann geh doch, echt. Und nimm deine ganzen Woken-Einhörner gerne mit. Prost. Also, ich find immer so wie im Kindergarten. Ja, also generell dieses, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also, momentan ist es bei Twitter unerträglich. Und ihr sagt, Krömer, mach's doch wie mit der Picard-Serie. Lass es doch einfach. Das Problem ist, Twitter ist halt unglaublich informativ, gerade irgendwie für einen Blog. Man kann da sehr gut recherchieren und kriegt einfach sehr viel Informationen über das Medium. Von daher finde ich es eigentlich echt nützlich. Was mich so stört, ist dieses irgendwie, ja, manche, also bei manchen habe ich das Gefühl, dass ihr Hauptlebenssinn geworden ist, irgendwie Leute in ihren Twitter-Follower zu blocken oder generell auf Twitter zu blocken, die eine andere Meinung zu Dingen haben. Also, wenn ich, Mel hat mir erklärt, ich wusste das gar nicht, dass es Bots gibt, die quasi deine Follower durchsuchen nach bestimmten Stichpunkten. Und wenn diese Stichpunkte auftauchen, dann kannst du die blocken. Das heißt, es gibt Leute, die wirklich nichts Besseres in ihrem scheiß Leben zu tun haben, als Bots über ihre Follower laufen zu lassen und nach bestimmten Stichpunkten irgendwie die Leute zu bannen. Also ich banne auch Leute auf Twitter irgendwie, die mir auf den Sack gehen, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde nie irgendwie dieses irgendwie, der hat jetzt eine andere Meinung und so. Ich bann Leute, die mich irgendwie persönlich angreifen und mir auf die Nerven gehen. So. Aber das ist ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? Das eine ist quasi aktiv und das andere ist halt irgendwie passiv. Und ich würde doch nicht irgendwelche Leute, die mir followen, bannen, die irgendwie in ihrem, auf ihrem Twitter-Profil eine andere Meinung vertreten als ich. Also wie kleingeistig und eingeschränkt kann man denn bitte sein? Und das lese ich ständig. Geil ist auch, und das ist sowieso, also manchmal glaube ich auch echt, es geht nur um das Echauffieren an sich. In meiner Werder-Bubble, der ich folge, ist ein sehr sympathischer Typ, ich sag den Namen jetzt mal nicht, der schrieb irgendwie vor ein paar Tagen auf Twitter, Leute, ganz ehrlich, ey, wenn ich schon solche Sparten wie, wie heißt der, Brechtkin, das ist auch so ein, ja, er macht immer einen auf konservativ, aber eigentlich ist er auch so ein Wutbürger oder sagen wir mal, ja, sehr konservativ, ja, sehr. Und er schrieb halt, Leute, ey, wenn ich solche Leute banne, dann tue ich das doch, weil ich mir das Gelaber nicht mehr anhören will von denen. Irgendwie. Und wenn ihr jetzt das untergrabt, indem ihr irgendwelche Screenshots von seinem Scheiß postet und das dann tweetet, dann, ja, es hat doch einen Grund, dass ich diese Leute banne, weil ich will von denen nichts mehr lesen. So. Und das, ihr zwingt mich dazu, weil ihr irgendwie davon Screenshots postet. Und das ist nämlich genau das Ding. Und deshalb werden solche Spinner und solche Rechtspopulisten halt auch groß. Weil nämlich so viele Leute irgendwie sich darüber echauffieren und sie halt berühmt machen, ne? Wie heißt es nochmal? Stop making stupid people famous. Das ist nämlich das Ding irgendwie. So, da bannst du die, weil du sagst, boah, ey, diese Wutbürger-Scheiße will ich nicht mehr lesen. Und dann hast du aber in deiner Bubble die ganzen woken Einhörner, die dann das screenshotten, sich darüber echauffieren und dann musst du es trotzdem lesen. Und das ist halt Twitter in der Nutshell, ja? Also, Dreiviertel der Plattform besteht nur noch aus Leuten, die sich über irgendwas echauffieren. Von beiden Seiten, von rechts und links. Es ist der Wahnsinn. Ansonsten, warte mal, da war, also das habe ich mir ja aufgeschrieben auf meine Liste. Da war vor ein paar Tagen irgend so ein rechtspopulistischer Hashtag, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, irgendwas mit Nebenwirkungen von Impfen, so. Und es ging, glaube ich, darum, das wurde getriggert, weil von Pfizer, also BioNTech-Pfizer, der Finanzchef irgendwie zurückgetreten ist. Und da waren natürlich wieder die Wutbürger und die Aluhutträger wieder getriggert. Und dann so die Ratten verlassen also das stinkende Schiff und er aus Schuld und um dem aus dem Weg zu gehen, was jetzt kommt, weil es gibt ja so viele Impfschäden. Und hab mich schon wieder getriggert, weil irgendwie dieses Impfschädengelaber mir mega auf den Sack geht. Also unabhängig von der eigenen Erfahrung. Ich hab ja den Hausarzt gewechselt. Ich weiß noch, als ich geimpft wurde, habe ich meinen Hausarzt gefragt. Der hat gesagt, irgendwie bei den Grippeimpfungen hätte er mehr Probleme und mehr Nebenwirkungen gehabt als bei der Corona-Impfung. So eine Impfung hätte er noch nie erlebt, weil es nicht eine Nebenwirkung in irgendeiner Form gab. In irgendeiner Form. Und jetzt können wir natürlich wieder irgendwie mit dem Aluhut-Querdenker-Gequatsche kommen. Ja, man kann, weiß ja nicht, über die Langzeitfolgen. Aber jeder, der aufgepasst hat und sich ein bisschen informiert hat, weiß, dass Impfen keine Langzeitfolgen hat. Das geht gar nicht. Von der Grundsache her. Weil der Impfstoff einfach zu schnell aus dem Körper wieder verschwindet. Und das Spannende daran ist, dass die Wutbürger ja immer kommen mit irgendwie was für gravierende Nebenwirkungen es gäbe und in hoher Zahl. Und die Bundesregierung und jeder, der in irgendeiner Form verantwortlich wäre, eine Verschwörung, die würde es um den Tisch kehren. Und übrigens, dass meine andere Ärztin, und wir reden hier davon, dass die ja irgendwie, was weiß ich, vierstellig Leute geimpft haben, auch die hat erzählt, dass sie nicht einen Fall einer schwerwiegenderen Nebenwirkung hatte. Natürlich haben die alle irgendwie ein bisschen geschnupft und so weiter. Aber wirklich so Sachen wie, was ja immer wieder angeführt wird, irgendwie so Herzmuskelentzündung oder was weiß ich, Schlaganfall und sowas. No fucking way. Und dann, ging das darum, was für krasse Nebenwirkungen es gäbe. Und dann wird halt immer, irgendwie, habe ich geguckt, wird immer eine Seite, also zitiert, die davon berichtet, was für krasse Nebenwirkungen es geben würde. Die Seite heißt Report 24. Jetzt kann man mal wieder sagen, okay, Krömer, du machst das ja selber. Stop making stupid people famous. Oder in diesem Falle Seiten. Aber ich finde es so spannend. Ich hab mir die Seite mal angeguckt. Und es ist halt, ja, Rechtspopulisten, Fake News as fuck. Und ich glaube, mittlerweile, ich habe mich gefragt, wer geht auf so eine Seite? Ich meine, ist jetzt keine große Frage, Querdenker. Aluhutträger, yada yada. Und warum? Also diesen Bullshit, der darauf steht, das ist halt ähnlich, erinnert ihr euch noch an die Ericsson ist, wurde geimpft und ist deshalb umgefallen Nummer. Man kann ja diese Querdenker-Aluhut-Weltverschwörer-Scheiß immer relativ leicht entlarven, wenn man ein bisschen recherchiert. Ja, also die Beweise dafür, man wird immer, es wird immer versucht, einen zu verarschen. Damals war es ja so ein italienischer Artikel irgendwie. So, das ist der Beweis dafür. Und wenn man den dann mal übersetzt hat, dann hat man das relativ schnell. Und das ist generell so. Und ich glaube mittlerweile, dass das dieses ganze Verschwörer-Aluhut-Ding, dass das einfach finanziell extrem lukrativ geworden ist. Ich glaube, dass es diese Seiten gibt, die einfach so viel Bullshit wie möglich reden und damit natürlich so viel Clickbait wie möglich machen. Und diese ganzen Erleuchteten, die irgendwie sich selber unglaublich geil dabei fühlen, weil sie irgendwie alles durchschauen und die Welt verstanden haben und so weiter und sich ja auch irgendwie, auch in diesem Kosmos so wohlfühlen und sich den anderen Menschen überlegen fühlen, das, glaube ich, auch brauchen. Und ich denke immer, Alter, wenn es eine Verschwörung geben wollte, eine weltweite, meinst du, so ein Trottel wie du würde die durchschauen? Was wäre denn das für eine beschissene Verschwörung? Und aber ich glaube, dass das ehrlich gesagt gar keine doofe Idee ist. Ich weiß nicht, was man da, also wie weit man da gehen kann. Aber wenn ich nicht Lehrer wäre und zu befürchten hätte, da, was weiß ich, Stress zu kriegen, würde ich da mal so einen Test machen. Das würde mich mal interessieren. Einfach mal irgendwie eine Homepage aufsetzen, einen Blog und anfangen, einfach wirres Zeug zu veröffentlichen. Und ich glaube, das würde ratzfatz funktionieren und unglaublich erfolgreich sein. Ich weiß nicht, also hier finanzieren uns durch Spenden. Wahrscheinlich, die haben ja nicht mehr Werbung auf der Seite. Irgendwie wahrscheinlich ist das so lukrativ, dass die Leute einfach sagen, ja, ihr seid hier die einzige Stimme der Vernunft in dieser Zeit und die Leute einfach kaputt spenden, weil das sehr, sehr wenig Werbung drauf. Und ich glaube, dass es trotzdem extrem lukrativ ist. Ich glaube, dass es deshalb diese bescheuerten Seiten gibt. Report 24 ist halt, eine unfassbare Bullshit-Seite mit unfassbar bescheuerten Verschwörungstheorien. Und hier sind so E-Mail-Adressen bei, es kommt immer eine Vanessa Renner vor, @report24news. Keine Ahnung, wenn du es hauptberuflich machst, kannst du wahrscheinlich so einen Blog alleine führen. Weil es gibt ja dafür Quellen genug für diesen Bullshit. Und ist auch spannend, was da für News drauf sind. London droht Elon Musk mit Haftbefehl und Twitter-Verbot, ne? Immer, keine Ahnung, ich glaube, es ist ganz einfach, immer irgendwie den Helden oder Anti-Helden des Monats finden, irgendeinen Scheiß sich ausdenken, ne? Weil Elon Musk ist ja jetzt irgendwie für diese ganzen Rechtspopulisten irgendwie der Held, weil sie denken irgendwie, Weltverschwörungsshit darf jetzt wieder veröffentlicht werden und Elon Musk ist der Retter und das ist jetzt für die gerade der Held. Und deshalb versucht man halt maximal irgendwie die Wutbürger zu triggern, indem man sagt, ja, Elon Musk wird das jetzt verboten und der Arme und der will doch nur Free Speech zurückbringen. Eigentlich ist es Kinderpsychologie. Ich glaube, ich könnte so eine Seite auch ganz gut machen. Und ich glaube, dass ich damit mir finanziell keine Sorgen mehr machen würde. Aber das Problem ist, wenn dann sowas rauskommt, hast du, glaube ich, echt ein Problem, gerade als Lehrer. Also von daher. Aber am liebsten würde ich mal so einen Testlauf machen. Einfach eine große Aktion daraus machen. Clickbait, Schrägstrich, Verschwörung. Ich glaube, dass ich sowas auch könnte. Und ich glaube, dass sich das extrem lohnt. Und da steht ein Bullshit auf der Seite. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also auch, als es ums Impfen geht, waren dann immer so irgendwie so Selbstverständlichkeiten irgendwie, dass die Impfschäden halt so gravierend sind. Und dann liest du von irgendwelchen komischen Ärzten und Dinge, die schon 100.000 Mal widerlegt wurden von seriösen Medizinern. Und auch so die spannendsten Theorien irgendwie. So von wegen, ja, wenn du dann geimpft bist, dann kann dein Immunsystem mit dem Spike-Protein gar nichts anfangen. Und fährt dann sofort runter. Ja, das macht das Immunsystem ja auch, ne? Das ist ja wie so eine launische junge Dame, die, wenn sie ein bisschen Gegenwind kriegt, einfach sofort runterfährt. Ja, ist ja, dafür ist das Immunsystem ja auch bekannt. Es weiß, mit den Spike-Proteinen nichts anzufangen und fährt komplett runter. Ja, klar. Und natürlich ist dieser Quacksalber, Professor Bhakti oder wie der heißt, dieses Video wurde schon mal von YouTube entfernt, auch da wieder, ne, irgendwie kontraproduktiv, weil natürlich die ganzen Verschwörer sagen, ja, er sagt die Wahrheit und YouTube zensiert das schon und die Kommentare da drin sind auch hanebüchen, aber der labert doch eine Scheiße irgendwie zum Thema Impfen und fängt dann an mit, ja, und überall ist der Impfstoff zu finden, in allen Organen. Und wenn du das zweite Mal impfst, dann knallen halt diese wie heißen sie, diese Teilchen dann gegen die Außenwände und beschädigen alle Organe. So, und ja. Und ich habe mir das mal, weil ich mich das interessiert habe ich mir das Video mal komplett angeguckt mit seinen komischen Zeichnungen. Ich habe gedacht, das muss doch Bullshit sein. Was redet er für ein Bullshit? Wie soll das gehen? Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, irgendwie, was seriöse Mediziner dazu sagen und wie das halt auseinandergenommen wird. Und ich frage mich, warum jemand, der ein Professor ist, der hat ja auch irgendwie an der Uni Mainz, glaube ich, unterrichtet, quasi so umfällt und so eine Scheiße von sich gibt. Also weil ich habe da ein ausführliches Statement von einem Mediziner drüber gelesen, der einfach sagt, also es ist einfach, er geht halt einfach von total bescheuerten Grundlagen aus und er verwechselt halt, also er legt Systeme zusammen im Bereich des Immunsystems, die gar nicht zusammen, die unabhängig voneinander arbeiten, und deshalb macht das vorne und hinten keinen Sinn. Und es ist halt auch Quatsch, dass in allen Organen irgendwie der Impfstoff und das Spike-Protein auftauchen soll. Also der wurde mehrfach von seriösen Medizinern widerlegt. So, und das ist dann halt Verschwörung, ne? Das ist dann halt, ja, dann will man mundtot machen. Aber wenn es so wäre, ja, er sagt dann irgendwie, dass diese Teilchen in den Organen dann halt wie Kanonenkugeln hin und her geschleudert werden würden. Die Gefäßwände verletzen würden. Wenn das so krass wäre, dann hättest du doch mehr Fälle. Dann wären wir doch alle, hätten wir alle irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Dann ging es uns doch nicht allen so gut und es gäbe so wenig Nebenwirkungen bei den Impfen. Weil da, es wird immer in dieser Querdenker-Szene echt so dargestellt, als würden wir uns selber vergiften. So. Also ich kenne absolut niemanden, überhaupt keinen einzigen in meiner Bubble, der in irgendeiner Weise, auch nur ansatzweise, schwerere gesundheitliche Probleme bekommen hätte nach einer Impfung. Und wenn das so ist, wie das da behauptet wird, dann wären wir doch alle angeschlagen oder hätten irgendwas. Ich finde es alles, ja. Okay, ich glaube, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das Bullshit ist. Aber ja, wenn ihr mal Langeweile habt, geht mal auf Report 24 News und guckt euch das mal an. Das ist ein perfektes Beispiel für, ich versuche Profit zu machen mit einer Seite, indem ich ganz gezielt Propaganda betreibe und Fake News veröffentliche. Um quasi die ganzen Corona-Leugner, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Querdenker dafür zu begeistern, weil die sehr, sehr laut sind und weil die sehr, sehr leidenschaftlich sind. Und da ist ganz dick in der Mitte ein, wie viel finanzieren und durch Spenden-Button. Und ich glaube, dass das sehr lukrativ ist und dass das ein Geschäftsfeld ist. Ich glaube gar nicht mal, dass es den Leuten, die das macht, um die Sache geht, sondern ich glaube, es geht, ist wirklich, also ist meine Theorie jetzt, es geht wirklich um finanzielle Interessen. Und eben weil das so lukrativ ist, gibt es immer mehr von diesen Verschwörungsseiten. Das ist, persönlich finde ich das sehr interessant. Jetzt habe ich schon wieder zeittechnisch so viel gelabert, dass ich schon wieder eigentlich bei 30 Minuten angekommen bin. Noch eine ganz kurze Sache, ihr Lieben. Ich habe wieder mit meinem Hähnchen mich heute sehr intensiv unterhalten. Und das war unheimlich spannend, weil wir werden immer, also er hat noch Probleme, manches auf Deutsch zu erklären. Aber ich liebe sowas ja. Ich liebe es ja, mit Leuten mich zu unterhalten, irgendwie, die auf der Straße treffe und über Gott und die Welt zu reden. Und wenn man zuhört, Leuten, die vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommen oder die irgendwo anders herkommen oder etwas tun, was man selber gar nicht kennt, man lernt halt unglaublich viel. Und manchmal ist es auch echt so eine Superkraft, zuhören zu können. Und auch Leuten, denen sonst keiner zuhört oder die, ja, mit denen man sich selber noch nie unterhalten hat. Also, falls ihr meinen letzten Podcast verpasst habt. Mein Hintermann ist Bulgare und ist noch nicht so lange in Deutschland. Und ich bin durch Zufall, weil ich gedacht habe, er spricht so ein bisschen osteuropäischen Akzent. Ich habe gedacht, er ist ein Russe und wollte einfach mit ihm sprechen, wie er das sieht. Dann hat er mir erzählt, nee, dass er Bulgare ist. Und er natürlich aufgrund seiner Herkunft so emotional sehr viel mehr dran ist an dem ganzen Krieg und an der ganzen Auseinandersetzung und auch sehr viele russische und ukrainische Freunde hat. Und heute, ja, ist das Eis noch mehr geschmolzen. Heute hat er mir noch viel mehr erzählt. Es war so, so interessant, weil er ist noch im Kommunismus aufgewachsen. Ja, also, und was er erzählt hat, ich habe ihn dann gefragt, ja, wie ist das denn so, im Kommunismus aufzuwachsen? War das gut? Oder war das blöd? Also, wie war das für dich? Ich kenne ja persönlich niemanden, der irgendwie im Kommunismus groß geworden ist. Und es wird ja immer sehr idealisiert von bestimmten Kreisen. Und ich fand es einfach interessant. Und er sagt, Scheiße. Und er sprach sehr viel von Diktatur, von Zwang. Er sagt, es war in seiner Kindheit war alles voll von Verboten, von Militär, von Polizei. Und er hatte schon irgendwie mit einer Diktatur verglichen. Und er sagte halt auch, wir hatten wenig zu essen, wir waren, was unsere ganzen Habseligkeiten angeht, so in der Steinzeit gefühlt irgendwie. Wir haben bis in die 90er rein kleine Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Als wir Ende der 90er unsere ersten Farbfernseher hatten, war das ein Kulturschock für uns. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und das war so interessant. Und dann erzählte er so, dass ja jetzt Russland das Gas für Bulgarien abgestellt hat. Und was das für ein Schicksalsschlag ist für sein Land. Dass man jetzt gerade einen neuen Präsidenten bekommen hat, der Lehrer war, der in Harvard studiert hat, oder der, also nee, der Lehrer, nehmen wir mal, was, also auf jeden Fall, dass er da in Harvard studiert war, hat und deshalb sehr westlich von den Einflüssen war. Und er sagt, seit der Präsident ist, wird das auch alles sehr viel moderner in Bulgarien und sehr viel westlicher. Gerade in seiner Jugend war Bulgarien sehr unter dem Einfluss der Sowjetunion und von Russland. Und dass man, Bulgarien ist ja auch NATO, und dass man ja durch den letzten Jahren sich immer westlicher, also immer der westliche Einfluss immer größer wurde. Und er sagt aber, Bulgarien, und das weiß man ja auch, ist ein sehr, sehr armes Land. Er erzählte dann, dass vor zwei Tagen halt, wie gesagt, die Russen, das hat man ja vielleicht mitgekriegt in den Medien, das Gas Richtung Bulgarien abgestellt hat. Und ich in meiner Naivität fragte dann, ob das denn schlimm wäre oder ob man da irgendwie Alternativen hätte. Und er guckte mich an und sagte, nein, wir sind komplett abhängig von Russland. Wir kriegen unser Gas nirgendwo anders hin. Für uns ist das eine Riesenkatastrophe. So, Riesen im Sinne von irgendwie, ja, wir haben dann keinen Strom und keine Heizung mehr, so nach dem Motto. Und er hat viele Verwandte da und es war so interessant, was er mir alles erzählt hat, irgendwie, was für ein Kulturschock auch für ihn das war, nach Deutschland zu kommen, dass er irgendwie in seiner Heimat noch Deutsch gelernt hat, bevor er hergekommen ist. Und ja, also unglaublich spannend. Also ich kenne niemanden, der im Kommunismus groß geworden ist. Und es gibt ja viele, die das idealisieren und Kommunismus und Sozialismus als so die einzig menschenwürdige Staatsform sehen. Und das deckte sich nicht mit dem, was der nette Mann erzählt hat. Ich verstehe auch nicht, warum Kommunismus oder Sozialismus immer so nah an ja, Diktatur kann man gar nicht sagen, aber an Militär und Durchsetzen der Exekutive in Bezug auf die staatlichen Regeln. Also er sagt, bei uns war, habe ich glaube ich schon erzählt, ich will mir das mal wiederholen, bei uns war alles voller Militär und Polizei. So, das war für uns selbstverständlich, die auch dafür gesorgt haben, dass alle Regeln durchgesetzt werden. Keine Ahnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Super spannend und wir wurden leider unterbrochen. Sonst würden wir jetzt immer noch quatschen. Es kam jemand, der ein Hähnchen haben wollte. Er erzählte mir dann irgendwie, dass er 20 Jahre lang bulgarischer Meister im MMA war. Ja, MMA ist so UFC und so, ne? Mixed Martial Arts und wow. Also der, holler die Waldfee. Und jetzt verkauft er Hähnchen irgendwie in Tankstelle Schleswig-Holstein und ist scheiße glücklich mit seinem Leben. Wie viele Deutsche, also ganz ehrlich, stellt euch mal vor, du oder ich wären jetzt irgendwie, würden Hähnchen verkaufen vom Supermarkt. Wir würden doch kotzen, wir würden doch sagen, scheiß Job, habe ich keinen Bock drauf. So, aber aufgrund seines Hintergrunds ist er halt total glücklich mit seinem Leben gerade, ne? Er sagt, das ist so schön entspannt irgendwie. Ich habe hier einen ganz einfachen Job, irgendwie, ich bin draußen, mehr oder weniger. Das ist so easy gegen das, was er vorher alles machen musste. Und er ist so zufrieden und ruht so in sich. Und letztes Mal hat er sich noch beschwert, dass das Einzige, was negativ wäre, hier das Wetter wäre. Erinnert euch vielleicht? Da habe ich gesagt, ja, aber auf Wetter kannst du ja jetzt nicht mehr schimpfen. Wir haben jetzt 2 Monate Sonne. Und er, ja, das stimmt, richtig geil. Ja, das ist dann immer so eine schöne Begegnung. Und ich glaube, er hat es auch toll gefunden, irgendwie, dass ihm mal irgendjemand zuhört hier in diesem Land. So, ne? Weil normalerweise interessieren wir uns ja nicht für solche Menschen. Ne? Das ist ja, ja, nach außen hin, ja, Refugees welcome, so. Aber redet man in seinem Alltag mit solchen Menschen? So, eigentlich nicht, glaube ich. So, aber ich rede mit solchen Menschen sehr, sehr gerne. Und ich finde das auch, also die haben einfach unglaublich viel erzählt, weil die auch eine lange Reise hinter sich haben. Und da meine ich nicht eine lange Reise von Bulgarien nach Deutschland, sondern ihr Leben so. Und da sind natürlich auch viele Geschichten drin irgendwie. Also ich freue mich schon das nächste Mal. Ich finde, dass wir öfter Hähnchen kaufen, einfach weil das unglaublich spannend ist, was er zu erzählen hat. Kommunismus. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Sorry nochmal, dass der Podcast heute diese Woche später kam, aber es war einfach eine Schusseligkeit von mir. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir sehen uns am Sonntag wieder im Herrenspielzimmer oder hören uns besser gesagt. Dann ist good old Jan Theissen wieder zu Gast. Wird richtig geil. Ich habe den Jan dafür wieder bekommen. Da werden wir bestimmt auch noch über Elon Musk reden und dies, das. Ich habe ja noch eine Hausaufgabe. Ich muss noch Dr. House Folgen gucken für den Podcast am Sonntag. Wir haben so eine neue Rubrik da drinne. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Heute Nacht ist das in den NBA Playoffs zwischen meinen Dallas Mavericks und den Utah Jazz Spiel, was haben wir? Es steht 3-2 für Dallas. Es ist in Utah, es ist das 6. Spiel und wenn Dallas gewinnt, können sie schon ihre erste Playoff-Runde seit 2011, glaube ich, gewinnen, seit dem Titel gewinnen. Von daher wäre ein dickes Ding und dann im Halbfinale wahrscheinlich gegen die Phoenix Suns, ne, die topgesetzte Team in der NBA. Wird interessant, aber das Problem ist, ey, selbst wenn ich morgen ausschlafen könnte, das Spiel fängt erst um 3.30 Uhr an, das werde ich nicht schaffen, das ist viel zu spät. Das ist immer das Problem, ne? Das ist auch das Geile am Football, weil die Spiele sind immer vormittags und bei uns dann so am Abend und sind dann so spätestens um 2 vorbei und Basketball ist immer sehr spät, teilweise wirklich geht's um 3 Uhr erst los, also da werde ich mir den Mitschnitt angucken müssen, das ist mir zu spät. Ja, und ansonsten, ihr lieben Werder, ne? Wir haben 3 leichte Gegner, in Anführungsstrichen, aber Werder tut sich gegen leichte Gegner immer schwer, ne? Also, wir haben gegen viele der unteren Mannschaften zu Hause nur unentschieden gespielt, unter anderem gegen den Tabellenletzten. Von daher sind wir da nicht durch, selbst nach unserem famosen 4-1 auf Schalke. Jetzt haben wir morgen Abend um 18.30 Uhr haben wir Holstein Kiel zu Hause. Eigentlich eine lösbare Aufgabe, aber wir müssen erstmal gewinnen. Und ja, wenn wir alle 3 Spiele gewinnen, sind wir ja wieder Erstligist. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Aber warten wir mal ab, ne? Und der ganze Aufstiegskampf, ne? Pauli schwächelt jetzt gerade, ist auf einmal nur noch 4. Pauli würde ich es sehr wünschen, weil auch mein alter Kumpel Timo Schulz da Trainer ist. Also warten wir mal ab, was da passiert. Ich glaube, der Aufstiegskampf in der 2. Liga ist spannender als jeglicher Kampf in der 1. Liga um irgendwas. Abstiegskampf ist ja mehr oder weniger da auch durch in der 1. Liga, Meisterschaft. 2. Liga. Also ich muss auch nochmal sagen, ich wäre gar nicht so traurig, wenn wir den Aufstieg nicht schaffen würden, weil das eine unglaublich tolle und spannende und mitreißende Saison war. 2. Liga hat mich so sehr interessiert wie die 1. Liga ewig nicht. Ist auch kein Wunder, wenn du immer gegen den Abstieg spielst, immer auf die Fresse kriegst. Und ja, was wirklich spannend ist, passiert da ja auch nicht mehr gefühlt. Der Fußball ist ein bisschen im Arsch, ihr Lieben. Wir schauen mal, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht mega freuen, wenn wir wieder aufsteigen. It is how it is. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns Sonntag schon wieder. Und ich werde mal dieses Wochenende auch mal versuchen, ich muss so viele Sachen machen, Rasen mähen, dies, das. Versuchen endlich das Maris 3D-Drucker-Video fertig zu bekommen. Das wird auch richtig interessant. Ihr Lieben, macht's gut. Bis nächste Woche. Dann wieder Montag oder Dienstag für meine Patrons. Mittwoch für den Rest. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Ich bin aus dem Video. Ciao, ciao.